HR3, der Gast des Tages. Ingo Naujoks, Schauspieler mit Herz und Schnauze.
Er wird am 1. März 1962 in Bochum geboren und wächst im Ruhrgebiet auf. Nach dem Zivildienst beim Deutschen Roten Kreuz bewirbt er sich an der Schauspielschule Bochum, fällt aber durch die Aufnahmeprüfung. Also spielt er erstmal in freien Theatergruppen, bevor er sein erstes festes Engagement am Schlosstheater Moers bekommt. Seine erste Filmrolle spielt er in Karl Nigels von Detlef Buck. Danach ist er in diversen Filmen und Serien zu sehen, unter anderem in Tattoo, Schlafes Bruder, Anke und Die Straßen von Berlin. Außerdem spielt er einige Jahre den krimischreibenden Mitbewohner von Tatortkommissarin Charlotte Lindholm. Sehr bekannt wird ein Werbespot mit ihm, in dem er einen Aussteiger spielt, dessen Tochter ihm erklärt, dass sie Spießer werden möchte, wenn sie groß ist. Zurzeit steht der zweifache Vater wieder auf der Theaterbühne und hat gerade mit seiner Band eine CD mit dem Titel Apokalypso veröffentlicht.
Guten Morgen, Ingo Naujoks.
Guten Morgen.
Wie ist denn die Stimmung so früh am Morgen? Sind Sie Frühaufsteher eigentlich? Oder habe ich Sie jetzt hier aus dem Bett gezerrt für das heutige Gespräch?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich bin ja Familienvater, habe auch noch einen kleinen, also einen 5-jährigen Sohn, der ist der Kleinste, der momentan die Familie auf Trab hält. Aber ich bin ja irgendwie schon seit ewigen Zeiten, wie soll ich sagen, soll man Künstler sagen? Oder? Auf jeden Fall ist das mit der Ruhezeit bei mir immer so ein Problem. Also ich bin mir gar nicht so richtig sicher, wann ich, andere Leute haben ja so Höhepunkte und Tiefs und Ups und Downs und ich bin eigentlich immer irgendwie entweder ständig müde oder ständig wach. Also bei mir gibt es eigentlich gar nicht sowas wie, oh, jetzt bin ich aber so richtig in Form oder jetzt laufe ich aber so richtig zur Form auf. Bei mir ist das immer ein Zustand von Stabilität. Also das ist nicht immer unbedingt positiv, aber also wirklich sagen, dass ich so Morgenmensch oder Nachtmensch bin, ich bin einfach da, wenn es geht.
Das klingt nach Überleben, ja. Ich kenne das ja, mit kleinen Kindern. Und wenn sie dann sicherlich einen langen Dreh hatten und der 5-Jährige zerrt morgen schon an der Bettdecke und sagt, Papa, aufstehen.
Ja, es ist aber manche Menschen sogar schon so, die sind ja schon nervös, wenn sie einschlafen, weil sie wissen, gleich geht das wieder von vorne los.
Ja, genau. Ja. So schlimm ist es bei Ihnen aber noch nicht mit Schlafstörungen, oder?
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Ich glaube, es läuft schon. Ich bin ja nur auch als Schauspieler manchmal echt abends um 20 Uhr sozusagen, jetzt gerade im Moment ja in München auf der Bühne. Und wenn man dann so um 20 Uhr so, sagen wir mal, seinen Leistungshöhepunkt hat und dann um 22, 23 ist man fertig damit, dann hat man natürlich noch ein bisschen Adrenalin und dann dauert es wieder nochmal so ein bisschen nachts um 1, dass man so runterkommt und dann verschiebt sich so der ganze Rhythmus plötzlich. Und ehe man sich versieht, hat man wieder morgens um 6 Uhr einen Dreh, dann wird man abgeholt um 5:30 und dann muss man wieder um 7 Uhr pünktlich auf den Punkt mit seiner, also über die Jahre verschiebt sich da schon was, glaube ich, ja.
Der Countdown läuft für Weihnachten. Heute ist der 4. Advent. Ingo Naujoks ist unser Gast des Tages. Heute ist der 18.12. Haben Sie denn schon alles für Weihnachten vorbereitet?
Theoretisch ja.
Oder macht es Ihre Freundin?
Ja, es ist schon so, dass ich mir...
Sie stehen auf der Bühne und die Freundin organisiert alles.
Ja, Sie werden lachen, aber leider ist es so. Also wir haben hier in München mit unserem kleinen Stück Tutu, ein kleines Boulevardstück aus Frankreich, also irgendwie einen tollen Griff getan. Also wir haben... Wie viele Vorstellungen? Glaube ich 60. Davon sind 61 ausverkauft, weil wir mittlerweile schon anfangen, zweimal am Tag zu spielen, weil die Hütte so voll ist und die Leute das... Also ich bin auf jeden Fall am 24., 25. daheim in Berlin.
Sie müssen doppelt spielen, weil das die Gage ist fürs Weihnachtsgeld dann.
Das kommt noch dazu, denn neuerdings lässt sich der Weihnachtsmann ja auch noch bezahlen. Der früher war es auch umsonst. Nein, auf jeden Fall ist es so, dass ich wirklich gar nicht da bin. Also am 24., 25. habe ich frei, bin ich natürlich daheim. Aber diese ganze Baumschmückerei, diese ganze Geschichten mit den Kindern vorweihnachtlich irgendwie unterwegs zu sein, was mir großen Spaß macht, vor allem mit Kindern macht Weihnachten ja noch Sinn, das fällt heute diesmal alles flach, das stimmt wohl, ja.
Also kein Weihnachtsmarkt besucht, das ist aber normal eigentlich als Schauspieler in Ihrem Beruf, dass man eben an Feiertagen und wenn alle anderen mit der Familie zusammensitzen oder frei haben, dann eben natürlich kreativ ist.
Ja, das Problem ist in diesem Fall, oder das schöne Problem ist in diesem Fall, dass wir Theater spielen, wenn man normalerweise jetzt einen Dreh hätte oder man würde beim TV gerade arbeiten, hätte man sicherlich auch über diese Zeiten sicherlich nicht einen ganzen Monat blockiert in einer anderen Stadt. Aber in diesem Fall, da wir jeden Tag en suite, also jeden Abend in München auf der Bühne stehen und meine Familie in Berlin wohnt und München und Berlin natürlich
nebeneinander liegen.
Richtig, einmal durch die ganze Republik, fällt das natürlich diesmal ganz flach. Also sonst kann man so ein bisschen improvisieren und sagen, du, dann drücke ich halt ein Auge zu, komm mit dem Nachtzug oder irgendwas. Aber diesmal geht gar nichts, leider gar nichts.
Und das Stück ist ein Erfolg. Das klang jetzt eben so, als wenn Sie selber gesagt haben, Sie sind auch ein bisschen davon überrascht.
Ja, ich bin deswegen davon überrascht, weil ich, als ich es gelesen habe, es ging also darum, dass ein Ehepaar, und denen läuft der Hund weg. Und als der Hund dann weg ist, wird gestritten und man merkt plötzlich, wie viel Lebensinhalt dieser Hund einem noch gegeben hat. Und jetzt, wo er weg ist, kommen plötzlich Sachen auf den Tisch, die vorher nicht da waren. Wer ist schuld? Wo sind die Kinder? Was haben wir aus unserem Leben gemacht? Meine Rolle ist eben mal dreimal am Abend in diesen Ehestreit reinzupoltern als Freund, der sein Haus den Schlüssel verloren hat, um die ganze Sache nochmal anzuschieben als Katalysator. Als ich das gelesen habe, fand ich es irgendwie ein bisschen fad. Ich dachte so beim Lesen, dachte ich, ach, naja. Aber als wir es dann zusammen hatten, die richtigen Striche gemacht haben und es dann sozusagen uns zu eigen gemacht haben und es dann dem Publikum vorstellten, lief es plötzlich so rund, dass ich da also wirklich, muss echt offen zugeben, wirklich voll überrascht war, dass es so angekommen ist. Ich fand es ein bisschen einfach, man kann fast sagen, beim Lesen fad.
Haben Sie das dem Regisseur gleich so mitgeteilt?
Ja, natürlich, klar, so muss man ja darüber sprechen, weil man sagt, ich weiß nicht, manche Regisseure haben ja noch eine Vision davon, die wissen, wo sie hinwollen, die wissen genau, wann kommt der Bruch kommt. Auf jeden Fall, letztendlich hat Bernd Schalewald daraus ein Hammerstück gemacht, scheinbar, denn die Leute lieben es, es wird gelacht, das ist natürlich für uns Schauspieler natürlich auch toll, den Leuten mal wieder einen schönen Abend machen zu können, weil wenn man Filmschauspieler ist, hat man natürlich sehr wenig Berührungspunkte mit dem Live-Publikum.
Mhm. Und das macht also auch eine gute Erfahrung.
Ja, selbstverständlich, klar.
Aber Sie kommen ja aus der, also Sie haben sich ja bei der Schauspielschule beworben. Okay, da wurde auch viel gelacht, aber eher von Seiten der Prüfer nach Ihrer Darbietung, glaube ich. Und Ihnen ja vorgeworfen, ist ja auch bekannt, Ihnen fehlt es an Ernsthaftigkeit. Ich finde das ja ganz sympathisch, aber als Aufnahmebedingung für die Schauspielschule ist das natürlich nicht ganz so gut. Also Ihr Wunsch war ja eigentlich, eben auch Theaterschauspieler zu werden, auf der Bühne zu stehen.
Ja, das ist schon richtig. Und vor allerdings ist es ja so, dass wenn mich heutzutage jetzt ein Kollege oder ein junger Kollege fragen würde, wie hast du das überhaupt gemacht oder wie wird man Schauspieler, das ist natürlich schwierig zu beantworten, weil man hat so wenig Messmöglichkeiten abzuwägen, wie gut man oder wie talentiert man ist. Wenn ich jetzt sagen wollte, wäre jetzt ein Bäcker oder ein Koch, dann kann ich zumindest irgendwie hingehen und sagen, ich habe ein tolles Händchen für Rezepte, ich habe einen guten Geschmack, dann hat man so Dinge, dann weiß man irgendwie, wofür man taugt. Aber als Schauspieler ist es ganz schwierig beurteilen zu können, was dein Talent ausmacht. Der eine ist unheimlich schnell und witzig und wird dadurch weltberühmt. Der andere ist, sagen wir mal, ein Stinkstiefel, unglaublich langsam und langweilig und wird trotz alledem genauso berühmt. Und alles, was dazwischen ist, fällt irgendwie vom Tellerrand runter und keiner weiß warum.
Was bekommt man denn, wenn man Ingo Naujoks bucht als Regisseur?
Das ist eine gute Frage. Also man kommt zumindest einen sehr neugierigen, zu allen Schandtaten bereiten Kollegen, der auch übrigens sehr teamkompatibel ist, weil ich eben halt auch überhaupt ein Mannschaftsspieler bin. Also ich bin kein Einzelspieler. Merke ich immer wieder auch an den Diskussionen, wo ich also ganz oft auch so weit zurücktrete, dass die Kollegen schon sagen, du pass auf,
hinterm Vorhang brauchst du auch nicht stehen, komm mal raus.
Ja, so ist es. Es ist halt oft so, dass es darum geht, irgendwie wer ist jetzt dran und wie weit kann ich diese Rolle so nach vorne weitererzählen. Und wenn der Kollege dann sagt, du bist hier und nicht weiter, jetzt bin ich erstmal dran, dann wird es natürlich problematisch. Weil dann kollidieren plötzlich Interessen und dann ist es gerade bei so Live-Performances immer ganz schwierig, Kollegialität in den Mittelpunkt zu stellen.
Ja, und vor allen Dingen mit Leib und Seele ist der Schauspieler. Kommt aus einer sehr, sehr bodenständigen Familie im Ruhrgebiet. Wollten Sie, Herr Naujoks, eigentlich mal irgendwann was anderes werden als Schauspieler?
Eigentlich nicht. Es ist so, dass ich also bis zu einer gewissen Zeit eigentlich gar nicht richtig realisiert habe, dass Schauspielerei ein Beruf ist. Ich habe es natürlich gewusst, ich habe ja Fernsehen geguckt und Kinofilme geschaut. Und so, aber als ich noch auf dem Gymnasium war, da war ich ja schon 18. Und da kamen so die ersten wirklichen Interessen hoch, wo man dann so eine Theater-AG besucht hat und wo man in der Schule dann irgendwie so einen Literaturkurs mit anschließendem Schauspielerei belegen konnte. Da ist mir erstmal überhaupt bewusst geworden, dass man darüber einen Beruf draus machen kann. Das ist ganz komisch, aber ich habe das nie in meinem Kopf gehabt. Ich wusste nie wirklich, was ich werden wollte. Ich wusste aber auch zumindest, was ich nicht werden wollte. Mhm. Und dadurch ist ja auch meine Berufswahl letztendlich immer so ein bisschen, der hat mir auch das Schicksal geholfen. Jedes Mal, wenn ich auf irgendeine Prüfung gekommen bin, weil meine Freunde da hingegangen sind und in meiner vollkommenen beruflichen Desorientiertheit bin ich halt immer mitgegangen, wenn der eine Kollege gesagt hat, ich gehe mal morgen, habe ich einen Termin bei der Polizei, ich habe da ein Vorgespräch, dann habe ich immer gesagt, komm ich mit, komm ich einfach mal mit. Und meistens ist immer schief gegangen. Also
im Grunde genommen. Na gut, dann werden Sie eben auch Kommissar geworden. Nicht im Tatort dann, aber im wahren Leben. Okay.
Ich glaube, da werde ich aber irgendwie ziemlich unglücklich geworden, weil diese Schauspielerei bietet dir natürlich schon auch ein Stück weit das Gefühl, du machst was Verrücktes, du machst was Unstetiges, du machst sogar ständig was Neues, Dinge, die man vielleicht sogar überhaupt gar nicht machen darf, wenn man zum Beispiel nicht bei der Schauspielerei ist. Ganz viele die Sachen, wenn nur Autostunts sind oder du mal irgendwie bei der Bergwacht irgendwie einen Berg erklimmen kannst. Und das sind alles so kleine Sachen, die man als Schauspieler irgendwie öfter mal auf dem Programm hat und wo man sich richtig
drüber freut. Sie dürfen auch wandern, wenn sie nicht Schauspieler sind.
Ja, ja, aber das ist eben das Ding, dass man dann eben halt manchmal so reingeworfen wird. Dann wirst du mit dem Lift eben halt schon mal so bis zu 20 Meter vor dem Gipfel hochgefahren und die letzten 20 Meter zum Gipfel, die spielst du dann tierische Anstrengungen, wie du da hochkommst und so. Dann sparst du dir sozusagen den ganzen Aufstieg.
Ah, und so, der Schweiß wird dann so aufgesprüht.
Ja, genau, das ist schon mal was.
Alles nur Fake.
Alles
hier.
Nur Fake,
Mann, wir werden so hier hinters Licht geführt. Aber liegt das denn daran, diese Sehnsucht auch auszubrechen, was anderes zu machen, weil Sie aus einer sehr bodenständigen Familie kommen? Ihr Vater war Stahlkocher im Ruhrgebiet. Hat das was damit zu tun?
Ist natürlich schwierig, jetzt irgendwie zu sagen, ja oder nein. Ich kann nur davon ausgehen, dass ich schon immer das Gefühl hatte, da muss irgendwie mehr drin sein. Ich kann nur sagen, dass meine Familie, ich immer sehr darauf geachtet habe, wie Papa und Mama, wie es denen geht. Und ich hatte immer das Gefühl gehabt, es geht denen gut. Also die waren nie irgendwie, hatten nie das Gefühl, gegen die Wand gelaufen zu sein oder haben mir es zumindest nie gezeigt. Ich bin sogar manchmal richtig neidisch auf diese Art und Weise, wie Mama heute noch ihr Leben so glücklich lebt, dass ich manchmal das Gefühl habe, vielleicht habe ich da sogar was falsch gemacht. Also in dem Sinne, in dem ich dachte, wie groß die weite Welt und toll und jetzt sitze ich da und so riesengroß und toll ist es auch wieder alles gar nicht. Vielleicht hätte ich dann doch lieber kleinere Brötchen backen sollen und etwas bescheidener wie andere und dann wäre ich vielleicht glücklicher geworden. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt dadurch, dass ich Schauspieler bin, jetzt jeden Tag mit einem Biene-Meier-Grinsen im Gesicht durch die Welt hüpfe.
Was sind denn die Nachteile des Berufes?
Ja, die Nachteile sind natürlich ganz klar Unstetigkeit. Ist natürlich so, dass man das kann natürlich genauso gut einen Vorteil.
Also es reizt einen, aber gleichzeitig nach mehreren Jahren der Berufserfahrung des Unterwegssein in so vielen Hotelzimmern oder Wohnwagen als Schauspielern. Okay,
und so ist es. Ja. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist, während man sich natürlich irgendwie in anderen Berufen stetig nach vorne arbeitet, von einer kleinen Angestellten zum mittleren Angestellten, zum oberen, zum Chef und so weiter, ist bei der Schauspielerei ist ganz schwierig zu sagen, jetzt bin ich irgendwie, sagen wir mal, eine Etage höher gerutscht. Es gibt eigentlich nur einen unbekannten Schauspieler und einen bekannten Schauspieler. Und dann, wenn man es ganz gut macht, dann ist es vielleicht sogar, dass man nochmal ein Star ist oder so. Aber dazwischen ist unglaublich wenig an Aufstiegsmöglichkeiten. Aber der Abstieg,
Ich dachte immer, es liegt am Management.
Nee, da vertun sie sich. Also das ist schon immer so, dass es erstmal ganz deutlich am Publikum liegt. Also das sind die Leute, die dir auf jeden Fall den Segen verpassen, wo du dich einzuordnen hast. Und natürlich auch eine gewisse finanzielle Geschichte. Es gibt kein Weihnachtsgeld, es gibt kein 13. Monatsgehalt, es gibt keine Gewinnbeteiligung. Und dieses Gefühl, dass ich eben halt 5 Tage die Woche in einem Betrieb beschäftigt bin, per Vertrag, haben wir natürlich auch nicht. Es kann dir durchaus passieren, dass du mal, wenn es ganz schlecht läuft, monatelang, wenn nicht sogar jahrelang, plötzlich in so eine ganz schlechte Phase kommst, wo nichts zu verdienen ist. Und wenn du vorne raushaust, egal ob es nur die Miete ist und das, was man sozusagen einfach zum Verbrauchen, zum Bewegen braucht, aber hinten überhaupt nichts reinkommt, dann ist man ganz, ganz schnell abgebrannt und ganz, ganz schnell auf Null.
Ja, und auch eine große Unsicherheit natürlich, wenn man im Januar, Februar nicht weiß, wie sind die Einnahmen im August, Dezember, bis Dezember dann vielleicht. Das kann einem natürlich auch Angst machen.
Nee, das muss man auch ganz deutlich so sagen, weil auch die meisten oder viele der Zuschauer, ich nutze die Gelegenheit manchmal gerne, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, weil viele
Achtung,
der Leute...
Achtung, bei der Berufswahl machen wir jetzt heute,
ja,
der Schauspielberuf.
Weil man immer denkt, sobald man irgendwie auf dem Fernsehschirm zu sehen ist, fährt man die Kohle mit der Schubkarre nach Hause. Ich kann also definitiv sagen, das ist definitiv nicht so. Du bist immer auf der Suche nach dem nächsten Job. Mhm. Also ich glaube, so Zeiten wie so Kinski-Zeiten, wo man hingeht und sich so exotisch auf dem Set bewegt und sich irgendwie benimmt wie verrückt und eigentlich überhaupt nicht teamkompatibel ist, dass man dann so eine Erotik mit aufbaut. Also ich glaube, das gibt's heute nicht mehr.
Das hat nur noch Ben Becker.
Ja, und da bin ich mir gar nicht sicher, ob das überhaupt stimmt.
Wahrscheinlich ist er total teamfähig.
Nein, ich meine, so viel Ben sehen wir ja im Moment auch nicht auf dem Fernsehschirm.
Ja. Ja, Ingo Naujoks, Sie haben es ja eben schon ein bisschen erzählt über Ihre ersten Schritte in diesem Beruf des Schauspielers, aber eben auch über Ihr bodenständiges Elternhaus, aus dem Sie kommen. Wenn Ihre Tochter jetzt sagen würde, dass sie Künstlerin werden will, also das, was Sie als Vater auch sind, würden Sie ihr dazu raten?
Eigentlich nicht. Ich würde natürlich das auch nicht verbieten, weil ich weiß ja, was es bedeutet, wenn man für irgendwas brennt. Aber mein Daddy hat damals immer gesagt, hatte ja überhaupt nichts zu tun gehabt mit der Schauspielerei oder mit der Kunst an sich. Der hat halt gesagt, also wenn du es machen möchtest, dann mach's, hilft ja nichts. Aber wenn du mit 30, 35 immer noch zu Hause vor der Haustür stehst und dir 20 Euro borgst, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Und da hat er natürlich auch verdammt recht gehabt. Und ich kann mir natürlich auch genauso gut vorstellen, habe ich überhaupt kein Problem mit, was passiert wäre, wenn jetzt mein Ding jetzt nicht ans Laufen gekommen wäre. Dann wäre eigentlich nur zwei Sachen möglich gewesen. Entweder ich hätte mich irgendwie umgeschult oder ich wäre einfach irgendwo hängen geblieben auf einer Platte oder so, ne? Wo man einfach sagt, irgendwie, ja, arbeitslos, asozial, Hartz IV. Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich ein lachendes und ein weinendes Auge meiner Tochter dann in die große, weite Welt schicken.
Aber das heißt, man hätte sich dann eben auch tatsächlich wieder entscheiden müssen. Und das machen ja auch viele Kollegen, die am Anfang ihrer Karriere vielleicht eine ganz bestimmte Rolle der jungen Geliebten oder so besetzt haben und später kommen dann eben keine Einnahmen mehr. Also das ist ja tatsächlich so. Wenn man jetzt bei Ihnen auf Ihre Filmografie, heißt es ja immer so schön, schaut, dann sieht man ja, Sie haben gearbeitet mit Filzmeier, Schlafes Bruder, mit Doris Dörrie, bei Keiner liebt mich, bei Carnicles waren Sie dabei, Rote Erde, Kalt ist der Abendhauch. Ist das denn eine Basis, mit der man dann eben 5, 8, 10 Jahre, wovon man dann zehren kann? Oder ist das abgedreht, vorbei und jedes Jahr muss man neu kämpfen?
Also ich würde das so beurteilen, also die zweite Wahl. Also dass man jeden Tag, also das ist natürlich toll, wenn man eine Reputation hat und die Leute sagen, ich weiß, was der kann. Und es gibt natürlich auch so Situationen, die großartig sind, wenn ein Regisseur zum Beispiel sagt, irgendwie, es gibt nur einen, der mir das so, wie ich das möchte, in Deutschland spielt und das ist halt der Naujoks. Oder der Becker oder der Schweiger, ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall gibt es solche Möglichkeiten, sind natürlich auch drin. Und durch die große Erfahrung, die man natürlich mitbringt, und muss der Regisseur natürlich wenig mit dir sprechen. Das heißt, du kostest nicht so viel Zeit. Zeit bedeutet Geld sparen. Und das ist natürlich alles, kommt alles zu einem großen, zu einer großen Setkarte, wo dann draufsteht, der taugt was. Ja, aber dass man sagen kann, ich habe aber vor 5 Jahren mit der Dörrie, oh, ich habe aber vor 7 Jahren mit dem Buck. Also da würde heute jeder sagen, also da ist die Tür, schönen Tag noch. Ne? Also das ist wirklich so.
Ah, es klingt ganz schön auch hart. Ne?
Ja, ich bin auch der Meinung, dass es auch so ist. Es sei denn, dass man eben, wie schon gesagt, jemand, der es zum Beispiel ganz geschickt angestellt hat, aber das natürlich auch unglaublich viel Arbeit und Talent dahinter ist, Til Schweiger, der natürlich seine eigenen Sachen spielt, seine eigenen Sachen schreibt, die eigenen Sachen produziert, eigentlich praktisch überall, wo die Töpfe, wo es Geld gibt, die Finger drin hat.
Und ja, Herr Naujoks, wenn Sie jetzt nicht so müde wären, dann müsste man das auch machen.
Ja, nee, im Grunde genommen ist es so.
Ja, es ist doch wirklich so, auch Bulli Herbig oder sonst wo. Also es ist ja auch eine Tendenz, ähnlich wie bei Fernsehmoderatoren, die dann alles alleine produzieren.
Bulli, genau.
Sicherlich
genau,
auch bei den Schauspielern selbst eben auch zu schreiben und zu produzieren.
Ja. Sie haben vollkommen recht. Und so ist es bei uns ja auch. Ich habe ja auch vor einigen Jahren noch praktisch nur mit dem Fernsehen, mit dem Zelluloid, Geschäfte gemacht. Mittlerweile bin ich auch schon wieder auf der Bühne, schreibe mein eigenes Programm, Apokalypso. Mein eigenes Bühnenprogramm läuft im 2012 auch weiter. Das haben wir irgendwie 2011 im Oktober in Berlin rausgehauen. Das ist dann ein Bühnenprogramm, was ich mit Musikern zusammengeschrieben habe.
Da ein Lied für den Teufel, ne?
Ein Lied für den
Darüber
Teufel.
Darüber sprechen wir gleich noch, genau.
Wo auch gesungen und gespielt. Also Sie sehen, also wir müssen uns da mittlerweile alle wieder versuchen, mehrere Standbeine zu schaffen, um überhaupt irgendwie, ja, sag ich immer ganz so, über die Runden zu kommen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwie am Hungertuch nagen. Es ist schon Klagen auf hohem Niveau. Aber du musst eben halt auch eine Menge reinstecken, damit da hinten auch was rauskommt. Das ist einfach so.
Und die Miete muss auch bezahlt werden. Sie pendeln jetzt so hin und her zwischen jetzt München. Ja. Ihre Tochter wohnt in Bochum. Sie aber eigentlich mit ihrer Lebensgefährtin in Berlin.
Genau. Ja. In Hamburg drehe ich gerade die neue Serie Morden im Norden, die dann Januar, Februar. Und dazwischen muss man ja auch noch irgendwie noch leben, irgendwie noch einen Punkt finden, wo man sagen kann, ja, hier bin ich. Papa, ja. Freund, Ehemann. Das ist nicht so
ist schwer.
Einfach. Ja.
Und wie machen Sie das dann? Über Skype und Facebook, Telefonate, hin und her fliegen?
Ja, von allem immer so ein bisschen etwas. Und alles in allem muss unterm Strich muss sich das alles lohnen. Und da muss man schon. Ich habe eine Frau, die Corinna, die sehr logistisch veranlagt ist. Also die hat unglaubliche Talente.
Super. Komischerweise sind wir Frauen das ja häufiger als Männer.
Glücklicherweise kann ich nur sagen, weil es hilft mir natürlich sehr, wenn jemand dann sagt, nee, pass auf, das hat überhaupt keinen Zweck, wenn du jetzt Freitagnacht losfliegst und dann Sonntag Montagmorgen wieder weg, dann hauen wir so und so viel Euro raus, du bist so und so viele Stunden hier, überleg doch mal. Dann, das hilft mir natürlich sehr, weil ich würde natürlich am liebsten jeden Tag zu Hause irgendwie mit dem Flieger oder mit dem Zug ankommen. Aber sie hat natürlich dann recht. Dann ist der Kleine eher verwirrt, wenn Papa Freitagabend kommt und am Sonntagmorgen wieder weg ist, dann bleibt er lieber irgendwie bis zur nächsten Woche und bleibt dann 3 Tage. Aber das ist schon alles in allem.
Aber wenn sie jetzt eine Freundin hätte, die immer sagt, oh Schatz, komm doch, ich warte auf dich, wo bist du, wir brauchen dich, das wäre für den Beruf ungeeignet.
Das wäre vor allen Dingen für mich ungeeignet, weil ich mir das sehr zu Herzen nehmen würde. Ich würde dann wahrscheinlich abends da liegen, grübeln und sagen, oh Gott, ja, wäre ich einfach noch mal eins trauriger, als ich jetzt schon bin. Und das wäre sicherlich für alle Beteiligten übel. Das würde halt irgendwann meine Depressionen ausarten. Das wäre furchtbar.
Und im Moment spielen Sie in München Theater. Sie haben eigentlich in diesem Monat nur den 24. und 25. Dezember frei und werden da bei Ihrem Sohn und der Lebenspartnerin in Berlin sein. Was machen Sie denn sonst mit Ihrer Freizeit in München?
So, dass ich natürlich da wir das Stück natürlich nicht proben, sondern abends nur spielen, habe ich ja grundsätzlich am Nachmittag Zeit. Aber so in einer fremden Stadt, ohne wirklich jetzt, sagen wir, soziale Anbindung, da macht das eine Woche Spaß. Da gehst du in die Sauna, dann gehst du in die Ausstellung, dann guckst du dir eine Bibliothek an oder so. Aber irgendwann denkst du dir auch, Mensch, wo sind meine Leute? Das wird dann schon einsam plötzlich. Mhm. Ne?
Womit kann man Ihnen denn eine Freude machen? Also, was wünscht sich Ingo Naujoks?
Also je älter ich werde, desto ist es so, wie wo ich früher mal gesagt habe, der wünscht sich Gesundheit, was ein Quatsch. da muss ich halt aufpassen, dass ich nicht krank werde und so. Aber heutzutage bin ich genauso drauf. Alles das, was so materiell. Es gibt so Sachen, so ein Grundprinzip. Wenn ich etwas entdecke im Schaufenster oder im Regal, wo ich sage, das passt ja wie Faust aufs Auge für meinen Bruder oder für meinen Schatz oder für meine Tochter, dann kaufe ich das natürlich. Aber wenn ich jetzt einfach nur das Schenken um des Schenkens will, noch ein Parfüm und noch ein Buch und noch ein Bleistift mit meinen Initialen drauf, da verzichte ich dann lieber drauf. Aber wenn ich irgendwas entdecke, wo ich wirklich sage, boah, das passt ja wie Hammer, dann ist es natürlich auch ein Geschenk wert. Und ich selber freue mich sehr über Zeit. Also wenn ich Zeit geschenkt bekomme, mit jemandem etwas zu verbringen oder schauen Sie zum Beispiel so Geschichten wie Urlaub. Alleine schon dadurch, dass man eben halt viel drehen möchte, ständig irgendwie natürlich das Gefühl, wenn ich jetzt wegfahre, dann passiert genau das, was eben halt passieren muss. Es kommt das super Angebot und ich sitze irgendwo in Kairo. Dann ist es so, dass wir durch die Kinder natürlich auch oft nur in der Hauptsaison weg können, was ja natürlich immer 3-mal so viel kostet irgendwie, als es normalerweise ist. Dann hat das Ruhrgebiet, wo meine Tochter wohnt, und Berlin, wo wir gerade wohnen, natürlich auch nochmal unterschiedlich Ferien. Das alles unter einen Hut zu kriegen im Alltag ist einfach unglaublich schwierig.
Ja, das klingt wirklich anstrengend. Also Zeit und Gesundheit.
So Zeit-Gesundheitsmanagement, so eine Achse da, irgendwie etwas geschenkt zu bekommen. Hier, pass mal auf, jetzt hast du mal ein bisschen Ruhe, hast ein paar Finanzen, die Ressourcen, nimm deine Jungs, deine Meute, deine Bande, deine Mischpoke und verzieh dich mal 3 Wochen nach Sardinien oder so. Sowas ist was für mich. Ah. Wo man dann auch wirklich dann sagen kann, morgens um 10 stehst du mit der Unterhose auf der Terrasse und rührst in deinem Kaffee und keiner quatscht dich an, nichts piepst, kein Fax kommt irgendwo raus.
Aber merkt man das auch, dass man älter wird? Darf man das?
Ich
Sie fragen bei Männern, ja. Sie sind jetzt 49, bald 50 nächstes Jahr.
Ich finde, das merkt man, finde ich ganz toll, ja.
Woran denn?
Also zum Beispiel einfach so auch so an so, wie sagt man das, so Selbstheilungseffekten. Früher, hört sich ja schon strange an.
Damals, als wir noch das Schwarz-Weiß werden. Was meinen Sie jetzt, Selbstheilungseffekten? Wenn Sie sich schneiden und dann heilt die Wunde?
Ja, nein, also man ist einfach irgendwie, schneller wieder gerade. Indem man eben mal sagt, boah, war das irgendwie eine anstrengende Woche. Schnapp, hat man irgendwie Sonntag durchgeschlafen, Montag ist man wieder kerzengerade für die nächste anstrengende Woche. Ich finde, es dauert immer jetzt ein bisschen länger, bis man sich erholt hat.
Und man schleppt praktisch immer die alte Müdigkeit und die Bettschwere irgendwie immer mit in die nächste Woche. Es wird eigentlich immer schlimmer.
Man ist dünnhäutiger irgendwie. Mhm. Ja? Und früher konnte man das irgendwie alles eher irgendwie abschütteln. Ach, egal. Wird schon oder so, aber heute ist man so bedächtiger. Man schaut irgendwie 2-mal hin, ob man vielleicht eventuell nicht doch irgendwie, ne?
Und, also bei jemandem ist, der einem nahe ist oder solche Dinge,
Ja, genau. Auch so, sagen wir mal, du hast eine schlechte Vorstellung gespielt oder so. Früher hat man dann gesagt, okay, jetzt kommt die nächste, kein Problem. Aber jetzt so, wenn man ein bisschen älter ist, dann reflektiert man, warum ist das passiert? War ich schlecht drauf? Habe ich mich nicht gut vorbereitet? Also früher war ich so ungestümer. Und jetzt ist es so, dass Dinge, die mir nicht gelingen, das länger nachhalt.
Ingo Naujoks, Sie kommen aus dem Ruhrgebiet, genauer gesagt aus Bochum, eigentlich einer etwas unscheinbaren Stadt, aus der aber sehr, sehr viele Prominente kommen. Erstaunlich.
Also wenn ich Soziologe wäre, ich habe das schon oft gesagt.
Olm, Hans-Werner Olm, ja, hier so Thomas Hermanns, Grönemeyer. Was ist denn da los im Bochum?
Ich weiß es nicht. Und da gibt es ja noch ganz, ganz andere Kaliber. Armin Rohde, Grönemeyer.
Ja, Grönemeyer. Was habt ihr da im Leitungswasser?
Ich möchte auch gerne wissen, aber es ist irgendwie jetzt aber auch vorbei. Es ist so eine, die 58 bis 65er, also Baujahr. Das war irgendwie so die Zeit, wo da wirklich der, also Helge Schneider, die sind ja alle so aus der Peripherie. Ist ja nicht direkt, aber das ist schon irre, ne? Oder? Bei der Roten Erde, Ruhrgebiet-Saga, die Rote Erde, auch so eine Bergbaugeschichte, wo wir ja praktisch alle gestartet sind. Also Jochen Nickel, Hansa Cipionka, Ingo Naujoks, Ralle Richter. Dadurch bin ich eigentlich auch zum ersten Mal mit dem Zelluloid und dem Fernsehen in Berührung gekommen.
Hat Ihr Vater das eigentlich noch gesehen?
Leider nicht. Mein Vater war eben halt, wie schon gesagt, genau das, was man eben halt einen Malocher nennt, der irgendwie als Stahlkocher praktisch schon mit 53, 54 Jahren sein Leben hinter sich gebracht hat. Mhm. Das macht mich auch wirklich nochmal ganz, ganz traurig, weil er überhaupt nichts mitbekommen hat von meinen Kindern.
Was würden Sie ihm denn erzählen wollen heute?
Naja, ich würde ihm natürlich erzählen, dass ich grandios finde, dass jemand, der so als einfacher Arbeiter so viel Verständnis für einen Spinner wie mich aufgebracht hat, der ja wirklich im Grunde genommen in den Augen eines hart arbeitenden Mannes erstmal nur Unsinn erzählt hat. Also ich werde Schauspieler und ganze Arbeiterei, wir müssten alles hier hinschmeißen, der Kapitalist sieht, was wir, weil ich für einen Schmuh erzählt habe, da wir alles gar nicht dran denken. Ja, und dass er eben halt einfach Vertrauen in mich gesetzt hat und dass dieses Vertrauen so weit gekommen ist, dass ich von der Arbeit, die ich mir gewünscht habe, jetzt auch recht gut leben kann, dass ich zwei gesunde, tolle Kinder habe und ja, alles Sachen, die überhaupt nicht stattgefunden haben, während er mit mir oder ich mit ihm gelebt habe.
Das gehört das auch zum Älterwerden dazu, dass man auf der einen Seite natürlich diese Sehnsucht verspürt, dann eben auch den Eltern was zurückzugeben. Und auf der anderen Seite auch so ein Wertewandel bei Ihnen.
Das,
wenn Sie sagen,
bestimmt,
heute ist es so ein Schmuh, den ich erzählt habe. Damals hat man das ja geglaubt. Dann, ne?
Ja, natürlich. Und das ist ja auch irgendwie das Privileg der Jugend, dass du eben halt einfach wütend und egoistisch und ja, selbstverliebt sagen kannst, hier bin ich und ich bin der Wichtigste und um mich dreht sich alles. Und mein Vater war eben halt, wie schon gesagt, ein relativ einfach gestrickter Mann, von dem ich tiefe Gespräche, warum der Mensch so ist, wie er ist und so, hatten wir nicht. Hätten wir vielleicht jetzt geführt, wenn ich ein bisschen ruhiger geworden wäre und er vielleicht ein bisschen mehr Zeit für sich und uns gehabt hätte, weil dadurch, dass er natürlich Stahlkocher war, hat er natürlich auch eine Wechselschicht gehabt. Der war ja immer wieder in der Morgenschicht. Dann gab es Schichtwechsel, dann hat Tag frei gehabt, dann Mittagsschicht oder Nachtschicht. Der war ja eigentlich praktisch immer weg. Entweder war er im Bett und hat Schlaf nachgeholt oder hat gearbeitet. Da habe ich ein paar Mal mit auf der Arbeit genommen, denn die sahen einfach aus wie in Aluminiumfolie gewickelte Männchen, die irgendwie da vor diesem Ofen rumsprangen.
Ja, knüppelharter Job. Also der Wahnsinn. War physisch eigentlich kaum vorstellbar heute.
Ja, eben. Und als ich dann da als Kind da gesessen habe und dieser Hochofen, der machte da sein Maul auf, es spritzte da 20.000 Grad heißes Eisen flüssig raus. Und dann haben sie sich, bevor der Abstich kam, nochmal irgendwie mit allen Klamotten in so eine Hase Zinkwanne gelegt, Flasche Bier und eine Flasche Mineralwasser auf Ex, weil das irgendwie innerhalb von kürzester Zeit irgendwie zum absoluten körperlichen Eklat gekommen ist, wenn du so schwitzt und arbeiten musst. Natürlich ständig aufpassen, dass du nicht irgendwo nur einen Millimeter in dieses flüssiges Eisen getreten oder gefasst, da war ja der Arm ab oder der Fuß.
Ja,
war
du musst irgendwo, die ganze Zeit musste man hoch aufmerksam
ständig
sein.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Also man muss loslassen, man muss sich auch verändern, was ich bei Ihnen ganz erstaunlich finde. Sie sind auch Musiker, Ihre aktuelle CD heißt Apokalypso, ne? Nicht Apokalypse.
Ja,
da gibt es ja auch einige, über die man reden kann. Ein Lied für den Teufel von Ingo Naujoks und Band. Für alle, die Sie noch nicht haben singen hören oder Ihren Musikstil nicht kennen, wie klingt das denn?
Also, mein Bruder hat zu mir gesagt, das hört sich an wie irgendwie zwischen Paul Kuhn und Sex Pistols. Also
ich finde, okay,
das ist natürlich,
das ist ja ein enges Fenster, in dem wir uns da bewegen.
Ja, finde ich allerdings auch. Nein, das würde ich aber jetzt aber auch so unterschreiben, das finde ich gut. Außerdem hat mal jemand aus dem Ruhrgebiet geschrieben, Naujoks bellt und singt nicht, was ich auch gut finde.
Bis zum 23. Dezember stehen Sie ja noch in München auf der Bühne, das heißt den Weihnachtsbaumkauf und die Lichterkettenmontage muss sicherlich Ihre Freundin in Berlin dann übernehmen. Aber gibt es in der Familie Naujoks so etwas wie ein typisches Sonntagsritual?
Wir haben ja so eine Patchwork-Familie. Also wenn alle da sein sollten, das heißt Corinna, meine Frau, also und ich und der kleine Lou und der Johnny, die leben ja sowieso noch bei uns. Lou ist 5, unser beider gemeinsamer Sohn, und Johnny ist 14 und Corinnas Sohn. Und wenn meine Luna jetzt noch dabei wäre, die zu Besuch kommt, auch 14, und die Janina, die 23-jährige Tochter von Corinna, wenn wir alle zusammen sonntags morgens wach werden, dann ist es schon so, dass da wird getobt, dann wird Fernseher angemacht, da wird gestritten, welches Programm, da wird Frühstück gemacht, da wird ein riesen Obstsalat, ach Wahnsinn. Das sind so Frühstücksdinge, wo ich immer sage, Leute, Frühstück ist doch echt eine der anstrengendsten Mahlzeiten. Guck mal, wir machen Rühreier, wir machen das, wir machen das, wir machen das, und am Ende sind wir alle satt und müssen es wieder abräumen. Und dann, also das ist schon, dieses Zusammenhocken da, es macht schon Spaß. Das ist schon groß.
In der Weihnachtszeit stellen sich ja viele Leute auf einmal plötzlich an den Herd und fangen an, da Kekse zu backen und solche Rituale und entdecken plötzlich Fähigkeiten, die sie das ganze Jahr über nicht ausleben. Sind Sie jemand, der auch schon mal am Herd steht und kocht oder nur bei Spiegeleiern am Sonntagmorgen?
Ja, nee, also ganz ehrlich, na, eigentlich eher nicht. Wenn ich alleine bin, ich lebe jetzt auch gerade in so einem Apartment-Hotel, dann mache ich mir natürlich abends schon mal irgendwie ein Steak oder einen Salat, aber ich glaube nicht, dass da unbedingt jemand jetzt für
Schulsohle testen will.
Der würde jetzt nicht unbedingt sagen, hey, heute Abend gibt es vom Ingo Essen, da müssen wir alle hin. Da würden die Leute ja sagen, du, ich habe heute schon was anderes vor. Ich habe schon gegessen, genau. Und außerdem schmeckt das Essen von dir immer schon genauso, als hätte man es schon mal gegessen. Also, nein, ich bin definitiv kein großer Koch. Also ich finde es ganz toll. Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich vor solchen Geschäften, also Messergeschäften oder so Kochutensilien, wo alles wirklich 300 Euro kostet und wirklich man sieht, wofür es da ist, da kann ich schon vorstehen und staunen. Also tolles Werkzeug.
Wenn man dann auch noch weiß, wie man es bedient. Und, ne? So geht es mir immer im Baumarkt.
Ja, das finde ich also großartig. Also, um auf die Weihnachtszeit zu kommen, was ich nochmal ganz furchtbar finde, ist, dass man jetzt eben mal von allen Seiten, ich meine, es ist nett gemeint und ich bedanke mich auch recht herzlich, aber von allen Seiten kriegt man jetzt irgendwelche Plätzchen, Mandelzeugs zugesteckt, wird alle selbst gemacht, weil das meiste davon schmeckt gar nicht oder ist hart wie Sack.
Gut, dass es mal ausgesprochen wird. Also ein Plädoyer gegen den Terror von Weihnachtskeksen.
Ganz genau, aber furchtbar.
Da sind schon die Krümel hier im Hals.
Ganz, ganz furchtbar, sage ich Ihnen. Und dann, wie Sie schon sagten, dass sich dann Leute dann plötzlich ihr neues Talent entdecken und sagen, ich guck mal hier und probier mal. Und du denkst, na bitte nicht schon wieder. Na, das muss sich ändern.
Aber so diese typische Weihnachtsfeier mit dem Chef, dann haben Sie ja gar nicht, ne?
Nee, die haben wir gar nicht. Nee.
Ingo Naujoks, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen. Einen schönen Sonntag und eine erfolgreiche Woche an alle, die uns zugehört haben und an den Rest der Bevölkerung.
Ja, ebenso. Und passen Sie gut auf sich auf, ja?
Danke,
alles Gute und wir freuen uns, Sie bei vielen neuen Projekten dann weiterzusehen.
Wissen Sie was? Ich freue mich auch. Dankeschön.
Danke.
Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.